Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise mit Jan und Carsten.
Moin, moin zum Podcast Was erlaube Schweden? Es gibt ihn noch und es hat einige Wochen gedauert, bis Jan aus Malmö, der in der Universität in Lund oder im Universitätsklinikum Lund arbeitet, und ich wieder zusammengefunden haben. Das hatte unterschiedliche Gründe, aber wir freuen uns erstmal, dass wir wieder beisammen sind. Schöne Grüße von Hamburg nach Malmö. Moin, moin.
Moin, moin. Schöne Grüße von Malmö nach Lund. Diesmal nee. Nicht.
Nee, stimmt. Nicht nach Hamburg.
Nach Hamburg, stimmt. Ja, es ist dann, ja.
Hast du verdient. Werde ich dich jetzt in den nächsten Folgen auch mit aufziehen.
Ja. Alles klar. Ja, diesmal nicht in den Sonnenuntergang starren, sondern hier ist zappenduster.
So. Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass deine Amnesie jetzt auch damit zusammenhängt, dass es so eine Art Stilldemenz bei dir gibt. Denn auch ein Grund, warum wir uns länger nicht zusammengefunden haben, ist nämlich, dass du Vater, mal wieder kann man sagen, Vater genau. geworden bist.
Genau. Ja, ich arbeite fleißig an meinem kleinen Indianerstamm. Das war jetzt wieder politisch unkorrekt. Ne? Indianer darf man eigentlich nicht mehr sagen. Egal, aber auf jeden Fall, ja, das ist das vierte Kind, aber mit einer neuen Frau.
Was ist das für ein Start in dem Podcast? Da schneiden wir alles raus. Wir sollten uns darauf konzentrieren, auf die entscheidenden Fragen. Wie war das denn in der Klinik, als ihr dahin gefahren seid, in Corona-Zeiten, ja, und dort dann die Entbindung stattfinden sollte? Gab es da irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen oder wurde besonders damit umgegangen?
Ja, es ist jetzt ja schon ein klein bisschen her, ne? Der Hosenkacker ist jetzt 8 Wochen alt, ziemlich genau. Und das geschah ja zu einer Zeit, in dem es hier ziemlich ruhig war, in Schweden. Aber ich durfte nicht von Anfang an mit dabei sein. Meine Frau ist eingeleitet worden. Und die ersten 12 Stunden musste ich sozusagen zu Hause harren. Da lag sie auf, ja, wie kann man das sagen? Also keine Geburtenstation oder Geburtseinleitungsstation. Und da haben sie strenge Regeln. Da sind nur die Mütter da, ohne Partner. Und als sie dann aber in den Kreissaal verlegt wurde, da durfte ich dann mit dazukommen. Und das war dann ganz konkret, also 9 Uhr morgens am Sonntag ist meine Frau in die Klinik gefahren und ich bin dann um 9 Uhr abends dazugekommen im Kreissaal und nochmal 14 Stunden später ungefähr ist dann, ein bisschen länger, ist dann das Kind zur Welt gekommen. Und als ich da rein bin, hat man bei mir die Temperatur gemessen und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, war ich Antikörper getestet und so weiter und habe kurz darauf hingewiesen, aber auf dann haben sie dann gesagt, es gibt ja auch noch andere Krankheiten, die Fieber verursachen. Vielleicht sollte man mit Fieber grundsätzlich nicht ins Krankenhaus gehen. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. I stand corrected. Und dann durfte man den Kreis auch nicht verlassen. Ne? Also du wirst ja, kriegst dann sozusagen ein Zimmer, ein Saal, in dem dann auch die Geburt stattfindet. Und wenn alles also einigermaßen unkompliziert verläuft, so bei uns war es lang und zwar auch, sagen wir mal, nicht ganz unkompliziert, aber es, im Großen und Ganzen war das eine gute Nummer. Und dann durfte man aber das Gebäude nicht verlassen. Also wir mussten dann da drinnen bleiben.
Okay, aber ansonsten war alles halbwegs normal dann?
Ja, du musst dann vorne am Eingang klingeln und Begleitung grundsätzlich nicht. Ne? Also es galten da immer noch, auch wie bei uns, Besuchsbeschränkungen, dass eigentlich nur derjenige, der das Problem hat, oder ein Kind gebiert in diesem Fall, das Krankenhaus betreten darf, wenn nicht erschwerende Umstände vorliegen, also Kind unter 18, Das sind also natürlich nicht ohne seine Eltern oder einen Elternteil kommen soll. Was gibt es da noch? Offensichtlich bei uns in unserem Fall in der Notaufnahme demente Menschen, die nur begrenzt für sich selber sprechen können. Oder auch Menschen, die persönliche Assistenz benötigen, also Schwerstbehinderte, ja. Die können natürlich nicht alleine kommen. Also da, das sind die Ausnahmen vom Besuchsverbot. So. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, hat das ganz gut geklappt, fand ich. Und der Nachverlauf war dann so, dass wir dann am Dienstag ist meine Frau nach Hause gekommen, sie abgeholt. Und dann haben sie etwas eingerichtet, das nennt sich, also vielleicht in Deutschland ist das ja, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, aber dass die Hebamme zu Hause besucht. Normalerweise ist das in Schweden so, dass man in die Klinik fährt und da dann eine klinikgebundene Hebamme trifft. Das ist nicht wie in Deutschland, dass man sich eine Hebamme sucht, die dann auch also einem bis zur Geburt bringt, dann fährt man ins Krankenhaus und dann betreibt die auch die Nachsorge, sondern all das findet zentral im Krankenhaus statt. Und aber das Klinikum in Malmö hat das so eingerichtet, dass die Hebammen dann auch nach Hause kommen. Und das haben die sowieso schon eingerichtet, aber das wird natürlich jetzt in Corona-Zeiten viel mehr in Anspruch genommen, weil man da nicht Leute an einem Ort sammeln muss, sondern weil dann diejenigen zu uns nach Hause kommen und die rufen dann meistens auch vorher an. Und wenn alles gut ist, dann sind sie nicht vorbeigekommen. Und wenn wir der Meinung waren, dass wir Hilfe brauchten, dann kamen die dann nachmittags vorbei. Und da hat man natürlich auch gleich abklären können, okay, hat jemand Symptome hier in diesem Haushalt, dann können wir nicht kommen, dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Aber das war ja bei uns zum Glück nicht der Fall.
Gut, wir haben uns heute natürlich zusammengefunden, erstmal um wieder loszulegen, dann auch mal kurz hier das zu besprechen, wie das bei der Geburt eures Sohnes war. Zum anderen haben wir aber auch gedacht, es ist jetzt mal wieder Zeit, mal so ein kleines Update zu machen, was die Zahlen angeht. Wie sieht es in Schweden aus? Hier in Deutschland rollt die zweite Welle immer stärker. Also es gibt morgen dann das nächste Treffen von Angela Merkel mit den Länderchefinnen. Wir haben ja ein paar, zwei Ministerpräsidentinnen. Ne? Und die besprechen dann, ob es weitere Einschränkungen gibt. Geben soll und ja, also hier geht es ordentlich ab. Und die Frage, die ich jetzt nach Schweden schicke, ist bei euch denn alles total entspannt nach wie vor oder gibt es bei euch deiner Meinung nach erstmal jetzt auch die ersten Anzeichen einer zweiten Welle?
Ja, also man kann sagen, die zweite Welle kommt hier auch. Innerhalb der letzten zwei Wochen hat das Infektionsgeschehen wieder deutlich zugenommen, auch über das Ausgangsniveau oder über das Niveau, was wir im Frühling hatten, hinaus. Die Zahlen sind von gestern, die sind nicht von heute, aber das hat sich jetzt nicht so viel getan, zumindest was die nationalen Zahlen angeht. Also es sind ungefähr 111.000 Fälle gesamt gesehen. 56 Patienten liegen auf den Intensivstationen in ganz Schweden, wovon überraschenderweise, das ist auch was man vielleicht nochmal näher beleuchten müsste irgendwann, also vielleicht nicht wie im Podcast, aber das würde mich interessieren, wie die Wissenschaft sich dazu stellt. Was hatte ich jetzt hier gesagt? Genau, insgesamt, also im Moment 56 Patienten auf den Intensivstationen, insgesamt haben wir knapp 2.700 intensivmedizinische Fälle gehabt. Und da rechnet man immer die belegten Betten auf der Intensivstation. Das kann auch mehrfach der gleiche Patient sein oder die gleiche Patientin sein. Aber was interessant ist, dass knapp 30% Frauen sind und gut 70% sind Männer. Und es wurde hier schon mal die Frage geweckt, hat das was mit der Krankheit zu tun, dass Frauen besser wegkommen? Oder gibt es hier tatsächlich auch eine Ungleichverteilung? Ja, Stichwort, werden Frauen benachteiligt? Und es gibt Stimmen, die behaupten, dass Frauen bei der Intensivmedizin benachteiligt werden. Ich würde mich vorsichtig positionieren und würde sagen, ich glaube, dass das tatsächlich was damit zu tun hat, dass die Krankheit Frauen nicht so stark betrifft wie Männer. Und das hat, glaube ich, was mit der sogenannten Komorbidität zu tun. Das heißt also, wie viele anderen Krankheiten man sie mit sich rumträgt. Und da Männer ja immer noch grundsätzlich einen eher tendenziell ungesünderen Lebenswandel pflegen als Frauen. Was? Ja, steile These. Könnte das zum Beispiel ein Erklärungsansatz sein? Und ähnlich sieht es bei den Toten aus, dass der Unterschied aber gar nicht so groß. Also wir haben im Moment in Schweden 5.900, ich glaube auch heute sind es knapp 5.940 Tote, haben Gott sei Dank die 6.000 noch nicht geknackt. Die letzten Wochen ein bis zwei Tote am Tag, was ein ganz guter Schnitt ist. Also das Mortalitätsniveau ist jetzt auch immer noch sehr, sehr niedrig. Und bei den Verstorbenen sind es 45% Frauen und 55% Männer. Da ist also der Unterschied nicht so groß. Und was man sieht, das habe ich mir jetzt hier nicht extra aufgeschrieben, aber was man in den Statistiken sehen kann, dass es mehr Frauen sterben in der Altersgruppe über 85 und über 90. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass Frauen prinzipiell älter werden und da grundsätzlich der Anteil der Frauen mehr ist. Meine Theorie. Habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt.
Wie ist denn das eigentlich, wie haben sich denn die Zahlen in den letzten Wochen entwickelt? Also du hast jetzt die Gesamtzahlen gesagt, aber
Die Zahlen sind kräftig angestiegen. Heute in der Pressekonferenz findet ja immer noch jeden Dienstag und jeden Donnerstag finden die Pressekonferenzen der entsprechend involvierten Institutionen statt. Und da war auch Anders Tegnell heute wieder am Mikrofon und man hat jetzt weiß ich nicht mehr, ob das von vorletzter Woche auf letzte Woche oder von letzter Woche auf diese Woche ist, aber man hat einen 70-prozentigen Anstieg der Zahlen gesehen. Und das geht vor allen Dingen auf die Region in Uppsala zurück und Uppsala, Stockholm, Östra Götaland, also Göteborg und Umland und jetzt mittlerweile auch Skåne. Und in Skåne hat das Infektionsgeschehen jetzt dermaßen zugenommen. Also von letzter auf diese Woche sind die Zahlen um 100% gestiegen. Und das klingt jetzt, also natürlich, das klingt jetzt viel und das ist auch viel. Es erzeugt so viel Unruhe, dass obwohl man insgesamt die Rekommendationen hier in Schweden etwas gelockert hat, man hat die Altersgruppe 70 plus, hat man, für die galten ja nochmal gesonderte Empfehlungen. Die hat man sozusagen zurückgenommen und gesagt, okay, für die gelten jetzt die gleichen Empfehlungen wie für die Gesamtbevölkerung. Und da, was bedeutet das? Also denen wurde halt gesagt, okay, sie sollten auf jeden Fall von nahen sozialen Kontakten Abstand halten, keine Feste, auch die das Besuchsverbot in den Altenheimen und so fällt da mit rein. Und da hat man jetzt gesagt, obwohl die Zahlen steigen, naja, also es geht hier auch um Akzeptanz in der Bevölkerung. Es geht auch darum, wie lange das auszuhalten ist, sich auf diese Art und Weise zu begrenzen. Und die Generation oder die Bevölkerung 70 plus, die sich an die Regeln gehalten haben, haben jetzt schon ganz schön leiden müssen. Deswegen ist die Vermutung oder die Interpretation der Zahlen fällt so aus, dass man sagt, okay, wenn wir können da die Empfehlung für 70 plus etwas zurücknehmen. Was wir dann dafür machen, ist, dass wir regional möglicherweise Verschärfungen einführen. Und das passiert jetzt in Skåne. Also die allgemeinen Empfehlungen waren jetzt, dass zum Beispiel das Veranstaltungen, man hat die Zahl der Personen, die an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen, auf 300 hochgesetzt. Also erst 50, dann bis vor kurzem 100 und jetzt 300. Und in Skåne hat man gesagt, wir bleiben bei den 50. Und das geht halt darauf zurück, dass wir jetzt gut knapp 9000 Fälle insgesamt in Schonen haben. Wobei die innerhalb der letzten 24 Stunden sind 240 neue Fälle dazugekommen. Wir haben im Moment 54 hospitalisierte Patienten, wovon nur sechs auf der Intensivstationen liegen. Die Zahl der Toten hat sich bisher nicht verändert, aber wir rechnen damit, dass wahrscheinlich auch die Anzahl der hospitalisierten Patienten bei diesem Verlauf, bei diesem steil ansteigenden Verlauf auch wieder zunehmen wird und natürlich auch die Zahl der Patienten, die Intensivmedizin brauchen. Deswegen ist jetzt hier so ein bisschen Unruhe schon und ich kann noch mal gucken, ich hatte mir das extra hier noch mal rausgenommen.
Nur mal ganz kurz noch mal allgemein, wir können ja gleich weiter dann über schon sprechen, aber die Zahl der, die Zahl der Toten ist ja trotz jetzt ansteigenden Fällen noch nicht gestiegen. Da gibt es ja mal unterschiedliche Theorien. Erstmal würde ich gerne wissen, denkst du, dass die Zahl dass die Zahlen so ansteigen, auch damit zu tun hat mit der Teststrategie, dass mehr getestet wird? Es ist ja mittlerweile, die Zahlen sind höher als bei der ersten Welle im Juni und also bei der ersten Welle aber dann auch später im Juni, wo dann richtig getestet wurde. Meinst du, dass jetzt noch mehr getestet wird und deshalb noch mehr Fälle registriert werden oder ist das Infektionsgeschehen jetzt tatsächlich größer?
Nee, das Infektionsgeschehen ist jetzt tatsächlich größer. Also es wird bei weitem mehr getestet. Die sind bei knapp 150.000 Testen pro Woche. Und damit würde ich sagen, haben wir auch sind wir nah an unserer maximalen Testkapazität. Vielleicht geht da noch ein bisschen was, das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Aber wenn man sich das überlegt, wir testen ungefähr 13-14% der schwedischen Bevölkerung jede Woche. Okay. Ja, also zwischen 10-15% der Bevölkerung, der schwedischen Gesamtbevölkerung wird jede Woche getestet. Also hier passiert schon ein bisschen was, aber vor allem geht das jetzt auch darauf zurück, dass es ein zunehmendes Infektionsgeschehen gibt.
Es werden mehr Leute hospitiert, das sieht man an den Grafiken. Es gibt ja so ein Vergleichsboard wie beim RKI in Deutschland, das gibt es auch für Schweden. Und da steigen auch die Zahlen der Intensivfälle, sage ich mal, an. Aber die Zahlen der Toten steigen nicht an. Ist das ein Zeichen dafür? Von den älteren Menschen jetzt ja weggehalten wird, das Virus, was vorher nicht geklappt hat?
Wir hoffen es. Ne? Also bisher scheint es so zu sein, dass wir die Erkrankung aus der Bevölkerungsgruppe der Ü70 heraushalten können. Und man kann ja auch sagen, auch wenn die Volkshälsomyndighet dann die allgemeinen Empfehlungen etwas gelockert hat, so ist es doch so, dass jede Kommune, also jede Region und jede Kommune selber entscheiden kann, wie sie vor Ort mit dem entsprechenden Geschehen umgehen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in Schonen zum Beispiel das Besuchsverbot postwendend wieder eingeführt wird in den Altenheimen, um genau das zu verhindern, dass Menschen, also Angehörige, die ihre älteren Angehörigen besuchen wollen, die Krankheit hier eintragen. Ne? Weil das muss man halt sagen, dass was uns in Schonen erspart geblieben ist, ist, dass die Krankheit sich schnell in der Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen ausgebreitet hat. Das war das Problem in Stockholm und Göteborg und Umland, dass da sich Covid-19 schnell in den Altenheimen breit gemacht hat, was dann zu ja, zu diesen, zu der enorm hohen Todeszahl geführt hat.
Was ja am Anfang unseres Podcasts ja eher eine Vermutung von uns war, als das noch gar nicht, als das eher noch Zeitungsberichte und so weiter waren und sich die Behörden noch gar nicht richtig dazu geäußert hatten. Da hast du ja schon die Vermutung dann irgendwann aufgebracht. Und ganz spannend heute, genau, also am 27., wir nehmen am Dienstag auf, am Dienstagabend jetzt gerade, da am Dienstag ist auch in der Zeit, Zeit Online, ein Interview mit Anders Tegnell erschienen, wo nochmal genauer nachgefragt wird. Und ja, er sozusagen der Chef Gesundheitsexperte in Schweden gibt in diesem Interview schon zu, dass gerade in Altersheimen zu wenig medizinische Expertise da war, die Hygienestandards nicht eingehalten wurden und dass sie viel darüber gesprochen haben, wie es dazu kommen konnte und sogar eine Kommission eingesetzt wurde, die das dann untersucht. Das hatten wir ja auch im Podcast einmal schon angesprochen. Aber seit dem Frühjahr, seit diese Welle in den Altersheimen ja gewütet hat, so kann man das sagen, ja fast, ist eben dann relativ wenig passiert. Also die Sterberate ist dann doch extrem niedrig gewesen, auch in den Altersheimen. Und die Zahl der neuen Covid-Fälle in den Altenheimen ist dann fast auf null gesunken. Also das Problem wurde dann doch in den Griff bekommen. Und er betont, dass man diese zwei Dinge, also dieses die Gesamtstrategie und diese Schwachstelle, trennen muss. Also er gibt ganz klar zu, da haben wir eine Schwachstelle gehabt, aber die Gesamtstrategie ist eine andere, auch mit vielen Restriktionen verbunden, die dann eben nur als Empfehlung ausgesprochen werden. Und er wird gefragt, ob die alten Altersheime denn heute ja besser auf das Virus vorbereitet sind. Und ja, er sieht die Altenheime eigentlich auf diese Zeit jetzt gut vorbereitet. Das Personal sei geschult worden, die Heime seien besser ausgestattet worden und die Standards seien dann nochmal verschärft worden. Und er sieht sozusagen auch die Kontaktnachverfolgung, dass die ganz gut und effektiv funktioniert und hat deshalb die Hoffnung, dass sie das in den Altersheimen oder dass sie die Altersheime jetzt auch besser schützen können, als es dann noch im Frühling der Fall war.
Ja, also dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, außer vielleicht Stichwort, also einmal mehr, was für mich so ein bisschen der Aufreger war, ist, es wird immer über Schweden als Ganzes geredet und es wird kein Unterschied gemacht, was genau wo in Schweden passiert. Nämlich das, was wir ja auch schon vor 8 Wochen mal gesagt haben oder dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Also zu dem Zeitpunkt stand Stockholm mit, ich glaube, 44% der Toten für fast die Hälfte aller Toten in Schweden. Und man hat trotzdem immer über Schweden geredet, ne, wenn es um die Toten ging, über ganz Schweden. Und das ist aber zum Beispiel schon, ja, auch nach Stockholm und Göteborg, die Region in Schweden, wo viele Leute leben, wo hier leben insgesamt 2 Millionen Leute in ganz Schonen, glaube ich, dass wir nicht annähernd solche Probleme gehabt haben. Und das hatte auch was mit dem Management hier vor Ort zu tun. Und ich glaube, als Deutscher würde man sich ja auch verbitten, wenn es umgekehrt gewesen wäre, über ganz Deutschland, also ganz Deutschland über einen Kamm zu scheren, wenn, keine Ahnung, irgendein Bundesland es verkackt hat, ja, und da die Leute wie die Fliegen sterben. Oder wenn man.
Also die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sind, glaube ich, sehr, sehr gut da drin, ihr eigenes Corona-Management über den grünen Klee zu loben und dann in die anderen Bundesländer zu schauen. Also da würde ich dir prinzipiell mal zustimmen, dass man das wahrscheinlich so nicht vermischen würde.
Söder hat sich ja lange Zeit
als großer Corona-Kämpfer dargestellt, obwohl in seinem Bundesland mit den meisten Infektionen stattgefunden haben. Aber naja.
Ja. So. Es bleibt dann der Kommission überlassen, rauszufinden, wo das Problem lag. Ja. Wir werden sehen. Ich habe da auch so meine Theorien, aber das muss man ja nicht schon wieder in allen Details ausbreiten.
Was ganz spannend ist in diesem Interview auf Zeit Online, ist leider kostenpflichtig für alle, die es interessiert, aber können wir nachher nochmal in unsere Telegram-Gruppe stellen. Man kann ja auch so ein Probeabo für 4 Wochen abschließen und sich das einmal durchlesen. Er wird auch danach gefragt, ob es denn jetzt schon eine zweite Welle gibt. Und Jan, du hast ja gerade gesagt, dass wir sind so zu deiner Meinung nach ist das schon eine Art zweiter Welle. Und seine Antwort ist so ein bisschen, ja, klar ist es auch eine differenzierte Antwort von dir gewesen, aber er sagt, man müsse dass sich genau angucken, was man als zweite Welle definiert. Und er sagt, dass es schon lokales Infektionsgeschehen gibt. Also jetzt, wie du jetzt sagst, gerade wahrscheinlich eher in deiner Region, wo die Zahlen extrem ansteigen. Aber dass man immer mit lokalen Gegenmaßnahmen arbeitet und die Neuinfektionen vor allen Dingen auf so private Feiern zurückzuführen sind. Und dass das, er sagt, dass es dann eher noch im Griff ist und würde das, was er gerade erlebt oder was die Schweden gerade erleben, noch nicht als zweite Welle bezeichnen, auch wenn daraus eine werden kann. Nun würde ich bin mal gespannt, welche Gegenmaßnahmen da in Schweden dann getroffen werden, damit dann, wenn es jetzt noch keine zweite Welle ist, dann das zu verhindern. Also
Also ich glaube, wenn man sich, wir wissen ja nicht, wann das Interview genau aufgenommen wurde.
Hast du natürlich recht.
Nach der heutigen Pressekonferenz würde ich sagen, dass auch Anders Tegnell, würde ich sagen, zu dem Schluss kommt, dass es sich hier jetzt um eine zweite Welle handelt. Aber was die von der ersten Welle unterscheidet, ist, und deswegen war mir hier am Anfang auch nicht so unruhig, jetzt nimmt die Unruhe ein bisschen zu, aber das hat vor allen Dingen was mit dem jeweils regionalen Geschehen zu tun, ist, dass es vor allen Dingen jetzt junge Leute betrifft. Also das größte Infektionsgeschehen ist in der Gruppe zwischen 19 und 59 Jahren und aber am ausgeprägtesten in der Gruppe 20 bis 29 Jahre. Das sind die Leute, die jetzt gerade alle krank werden. Und das sind aber auch die Leute, die in den seltensten Fällen dann ins Krankenhaus müssen, sondern die kurieren das zu Hause aus. Und von denen geht insofern eine Gefahr, also die selber sind natürlich nicht so gefährdet, aber von ihnen geht insofern natürlich eine Gefahr aus, dass, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, die Krankheit möglicherweise weiterhin irgendwo hinschleppen, wo wir sie nicht haben.
Weil es dann nicht so streng ist wie in Deutschland. Das ist also, ich hatte auch Kollegen und Freunde, die dann gesagt haben, da hat mich schon das Gesundheitsamt 2-mal am Tag angerufen und gefragt, wo ich bin. Also da wurde dann schon, ich glaube, es gibt auch andere Fälle, aber bei denen war es tatsächlich so, dass da regelmäßig angerufen wurde. Und das passiert wahrscheinlich dann so in Schweden nicht, oder? Also da ist diese Kontrolle würde ein bisschen wegfallen. Sondern
genau, also man vertraut halt darauf. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut in Vorbereitung auf den Podcast. Also hier in der Region in Einigkeit mit den Richtlinien oder den Empfehlungen der Volkshälsomyndigkeit, dann gibt es jede Menge Informationsblätter und also wir geben dann Informationsblätter aus für die Betroffenen, wie wenn sie positiv getestet sind, wie sie sich selber zu verhalten haben, wie Leute in ihrem Haushalt sich zu verhalten haben, Kinder, Erwachsene, wie sie mit nahen Kontakten zu verfahren haben. Ja, also und aber grundsätzlich vertraut man darauf, dass die Leute sich selber, also verstehen, was ihnen da gesagt wird und sich an diese Empfehlungen / Regeln halten, ohne dass jemand quasi immer kontrolliert und nachfragt, ob das so ist. Und ich glaube, das ist sozusagen der grundsätzliche Perspektivunterschied ist, in Deutschland denkt man so ein bisschen, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und hier in Schweden sagt man, okay, wir vertrauen darauf, dass die Leute in den allermeisten Fällen das machen, was wir ihnen empfehlen. Im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, wenn diese ganze Nummer hier in 6 Monaten vorbei gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich der deutsche Weg der bessere gewesen. So, auch unter der Voraussetzung, dass dass das System zahlenmäßig nicht gesprengt wird, weil also die Gesundheitsämter haben ja nur eine gewisse Anzahl Leute, die sie einstellen können, um solche Nachverfolgung und auch
die Bundeswehr.
Kontrollarbeit zu leisten. Aber jetzt, wo wir damit rechnen müssen, dass wir also wahrscheinlich noch bis Mitte nächsten Jahres ohne Impfstoff auskommen müssen. Ich sage das jetzt einfach mal so, gibt es ja unterschiedliche Angaben, angeblich gibt es jetzt schon Impfstoff am Ende des Jahres, dann vielleicht im Januar.
Könntest du dann für mich ausprobieren? Ich würde dann noch ein bisschen warten. Ich würde dann die zweite Rutsche nehmen. Ja.
So, es ist weiterhin nicht klar, weil wir einen funktionierenden Impfstoff haben und wer den dann überhaupt bekommen soll. Und wenn wir dann das positiv einschätzen, sagen wir mal Mitte nächsten Jahres, also noch ein gutes halbes Jahr müssen wir noch ausharren. Dann, glaube ich, landet man an dem Punkt, und das wird ja auch in dem in etwas anders schattiert, aber auch in diesem Interview mit Anders Tegnell angesprochen, landet man bei einem Akzeptanzproblem.
Ne? Du kannst ganz
viele Regeln machen. Ja, also du kannst viele Regeln machen, du kannst viele Gesetze schreiben, aber wenn es keinen impliziten Konsensus gibt, dass alle sich da an ein gewisses Maß an Regeln zu halten haben, ja, also das könnte man ja auf alle Gesetze anwenden. Wenn wir können so viele Gesetze schreiben, wie wir wollen, wenn aber der Grundkonsensus nicht ist, dass wir uns auch an die Gesetze halten, die wir uns geben, dann hilft es nichts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, sieht man das jetzt in der Pandemie, in diesem Pandemiegeschehen. Man kann für vieles Regeln machen und sagen, die Leute sollen sich dran halten und sich darüber aufregen, dass die Leute sich nicht dran halten. Aber viel wichtiger wäre eigentlich, dass alle einsehen, ja, dass es gut ist, sich in einer gewissen Art und Weise zu verhalten, damit man selber nicht krank wird und auch andere nicht krank macht. Und dass es eine Einsicht gibt, dass es letztendlich für alle gut ist. Auch wenn ich kurzfristig Einschränkungen hinnehmen muss. Aber das ist so und auf diese Weise, weil ich es akzeptieren kann, ja, viel länger durchhaltbar ist.
Ja, das ist, wenn man sich das Interview genau anguckt, dann wird er dazu gefragt. Und dieser Blick, den wir auch öfter hier schon mal im Podcast besprochen haben, dieser Blick auf die Volksgesundheit und nicht auf das Pandemiegeschehen oder das Infektionsgeschehen im Kern, das finde ich eben immer wieder, ja, das ist immer wieder etwas, wo ich mir so ein bisschen mehr, ja, eine Scheibe gerne in Deutschland von abschneiden würde. Also, dass er zum Beispiel betrachtet, dass Kinder Angstprobleme entwickeln, dass es mehr häusliche Gewalt gibt, dass ja auch die Arbeitslosigkeit durch einen, ja, nennen wir es Lockdown, auch wenn es dann, ja, ich habe letztens bei Twitter mit der Piratenpartei über den Begriff Lockdown gestritten, ob es denn wirklich ein Lockdown war oder es war kein Streit, aber ich habe nur gesagt, irgendwie vorsichtig und dann gab es auch noch ein paar Direktnachrichten, wo ich mit Mitgliedern der Piratenpartei darüber ja diskutiert habe. Ja, nennen wir es mal Lockdown, wenn man so ein Lockdown hat, dass dann eben diese ganzen Sachen, dass das extrem gravierende Konsequenzen hat und dass auch Arbeitslosigkeit dann Thema wird und das eben auch erwiesenermaßen ungesund ist, Arbeitslosigkeit. Also dass das zum einen psychische Probleme nach sich führen kann und mit sich bringen kann und auch andere gesundheitliche Probleme daraus entstehen. Da gibt es zahlreiche Statistiken und auch diese Arbeitslosigkeit ist ungesund. Und ja, er sagt dann wörtlich in diesem Interview, was er wahrscheinlich autorisiert ist, Lockdowns sind keine langfristige Lösung. Und ja, es gibt eben dann viele große Proteste, das ist das eine. Und zum anderen gibt es trotz des ersten Lockdowns in Deutschland ja jetzt auch die zweite Welle. Also die ist dadurch auch nicht verhindert worden, was Herr Drosten auch mal in dem Podcast gesagt hat, dass man quasi diese Ansteckung unterhalb der Oberfläche dann eben hat und am Ende gibt es dann eben diese zweite Welle. Ja, ich finde das immer ganz spannend und das bestimmt auch meine Überlegung in Deutschland gerade. Ich kann viele Maßnahmen nachvollziehen, aber vieles ist eben auch nicht nachvollziehbar. Und dieses Nicht-Nachvollziehbare, darüber mache ich mir dann schon häufig Gedanken. Und da finde ich dieses schwedische Modell einfach nachvollziehbarer und würde mir wünschen, dass mehr auf die Vernunft des Einzelnen geguckt wird. Also dass man wirklich für sich überprüft, wie gefährde ich andere Leute, wie schütze ich andere Leute, welche Konsequenzen ziehe ich daraus, was ist wirklich gefährlich und was eben nicht. Also es gibt ja mittlerweile, das hat letztens bei Enjoy, glaube ich, oder so habe ich das gehört, oder bei irgendeinem Radiosender. Wir sind ja alle zu kleinen, keine Ahnung, es tun immer alle so, als ob sie so zu kleinen so Virologen oder Pandemie-Experten geworden sind. Ich glaube, so ein bisschen kann man aber schon sagen, dass sich viele damit beschäftigen, wie das Virus verbreitet wird, worauf man achten muss, und jeder kennt die Regeln. Und dann kann man schon selbst einschätzen, zumindest teilweise, was ist gut und was ist nicht gut. Und das stellt Daniel in diesem Interview nochmal deutlich hervor mit der Zeit, dass das wichtig ist, um eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen.
Ja, und also jetzt, wo du das sagst, also ich würde da, mir fallen da drei Dinge zu ein. Erstens, also meine Beobachtung von, wenn man jetzt die Perspektive umdreht, wenn ich aus Schweden nach Deutschland gucke, finde ich die Reaktion streckenweise hysterisch. Warum finde ich das? Weil so getan wird, weil mir bei den deutschen Strategie erstens immer nie richtig klar war, was ist denn das Ziel? Also ist das Ziel, dass wir sozusagen wie Neuseeland gar nichts, also wir harren aus und halten das Infektionsgeschehen so tief unten, dass es fast nicht da ist, so ein bisschen Impfstoff haben? Aber das ist ja nahezu unmöglich, weil Deutschland ist nicht wie Neuseeland eine Insel, ist also ein Transitland, ja, auch wenn jetzt sozusagen die Eintragung von außen wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle spielt, aber die Bevölkerung ist viel größer, die Menschen bewegen sich, das ist im Prinzip unmöglich. Im Umkehrschluss bedeutet das für mich, okay, die zweite Welle war nur eine Frage der Zeit, so. Und in Deutschland passiert ja was Ähnliches wie hier in Schweden, nämlich die Leute, die jetzt krank werden, das sind Leute in den Bevölkerungsgruppen, die prinzipiell nicht gefährdet sind, ja, oder wo die nur sehr, sehr selten eine schwere Erkrankung durchmachen müssen. Und das will damit nicht sagen, ja, ist alles tutti, ja, sollen die mal alle krank werden, und also auch Stichwort Herdenimmunität, sondern das will ich damit nicht sagen, sondern natürlich muss man das auch mit Vorsichtigkeit betrachten, und sozusagen grundsätzlich ein zunehmendes Infektionsgeschehen ist nicht gut, aber es war nicht zu vermeiden, ja, aber dass die schweren Fälle, die sind ja auch in Deutschland nicht signifikant angestiegen. Ja,
das kommt jetzt auch, also es gibt da schon Berechnungen, wenn das jetzt so weitergeht.
Natürlich, also proportional werden jetzt natürlich auch die schweren Fälle wieder auftauchen, aber es ist ja durchaus nicht so, als wenn das Ganze vollkommen außer Kontrolle gelaufen ist. Also die Wahrnehmung habe ich nicht. Natürlich muss man jetzt wieder vorsichtig sein, und ich glaube auch die Tatsache, dass es jetzt wieder zu akzeleriert, ja, wird auch das den Leuten wieder ins Gedächtnis rufen, und man wird sich da neu justieren müssen. Aber grundsätzlich, also wie kommuniziert wurde, ja, finde ich hier aus meiner Perspektive nicht zweckdienlich. Ja? Also man hätte ja, wir haben ja hier das Ähnliches erlebt, und natürlich wird jetzt hier auch mit einer gewissen Vorsicht argumentiert und gesagt, okay, jetzt hat es wieder deutlich zugenommen, da müssen wir jetzt gegen was machen, aber Lockdown ist weiterhin, also Lockdown wirklich im Lockdown-Sinne ist weiterhin keine Lösung, also nichts, was wir anstreben, sondern wir, und jetzt hat man gerade sozusagen die allgemeinen Empfehlungen ein bisschen gelockert, und man kann sich halt fragen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war, aber das war, ich glaube, das ist einfach unglücklich, dass das jetzt so zusammenfällt. Ich glaube, weil die stille Hoffnung vielleicht war, dass die Welle ein bisschen später kommt oder vielleicht doch nicht ganz so deutlich ausfällt. Aber dass wir uns vor allen Dingen jetzt auf regionale Beschränkungen beschränken. Und das hat Uppsala jetzt einmal durchmachen müssen, dass sozusagen die erste, das erste Aufflammen hat man vor allen Dingen in Uppsala gesehen. Jetzt, wie gesagt, wieder in Stockholm. In Uppsala haben sie sehen jetzt schon eine Response, aber es ist noch unklar, ob das wirklich mit den Maßnahmen zu tun hat oder also mit diesen verstärkten Empfehlungen, oder ob es tatsächlich reiner Zufall ist. Und hier in Schonen wird jetzt das nächste, Gebiet sein, wo wir sehen, wie sich das entwickelt. Und aber bisher auch aus meinem, aus meiner Arbeit kann ich sagen, die letzten 8 Wochen habe ich, also in der Covid-Notaufnahme habe ich nur ausnahmsweise Covid-kranke Patienten gesehen. Sondern das sind alles Verdachtsfälle, aber die kommen halt dann mit, ja, Kurzatmigkeit und vielleicht Fieber, aber die haben dann auch schon eine Lungenvorerkrankung, also so eine sogenannte COPD, eine chronische, also umgangsdeutsch Raucherlunge. Und da ist es natürlich unmöglich zu sagen, okay, ist das jetzt hier eine Standardverschlechterung oder ist das tatsächlich Covid-19? Und deswegen landen die da. Aber so, und das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Aber was du halt gesagt hast, im Hinblick auf Akzeptanz.
Ja, das ist das Kernthema. Ich kann es wahrscheinlich auch gar nicht abschließend bewerten. Mit was wird die zweite Welle verhindert? Ich bin jetzt auch gespannt, wenn diese Maßnahmen morgen hier verschärft werden, am Mittwoch verschärft werden oder dann in der Folge nach diesem Gespräch, welche Auswirkungen das auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens hat und so weiter. Ich kann das gar nicht so richtig und will das vielleicht auch gar nicht richtig bewerten. Was ich nur merke, ist, dass meine Akzeptanz für gewisse Maßnahmen einfach dann nicht mehr da ist. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, Fußballpunktspiele der Kinder werden abgesagt, aber Freundschaftsspiele sind weiterhin möglich. Also dann haben tatsächlich manche Trainer, weil sie ja auch den Kindern ermöglichen wollen, weiter Fußball zu spielen, was ja auch gut ist, weil die Kinder ja auch irgendwas brauchen, haben dann einfach die Punktspiele, haben überlegt, die dann nicht stattfinden dürfen, einfach in Freundschaftsspiele umzuwidmen. Also es ist quasi dieselben Kontakte finden statt, im selben Ausmaß und trotzdem, da ist dann für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, dann lieber irgendeine klare Linie. Das heißt nicht, dass ich dann will, dass alles verboten wird, aber verständlich muss es sein. Es muss am Ende verständlich sein. Und das ist es teilweise hier nicht. In manchen Punkten, in anderen Punkten schon. Ich bin einfach mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ob diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, diese zweite Welle wirklich verhindern oder ob dadurch, dass viele Leute einfach drin sind und sich dieses ganze Geschehen dann möglicherweise auf Arbeit an den Arbeitsstätten weiter verbreitet und so weiter, ob das dann schon ausreicht, um diese zweite Welle weiterhin so extrem ansteigen zu lassen oder die Infektionszahlen. Mal gucken. Jetzt sind wir auch von Schweden weggekommen.
Ja. Naja, also aber ich finde ja, also ob nun Schweden oder Deutschland, wir kämpfen ja letztendlich alle mit ähnlichen Problemen oder wenn nicht sogar mit denselben Problemen. Und du hattest das ja angesprochen im Hinblick auf Akzeptanz. Ich hatte schon im Juni hat sich sozusagen die Volkshälsomündigkeiten hier Gedanken dazu gemacht, was da mögliche Konsequenzen sein könnten aus den Maßnahmen, die hier in Schweden getroffen wurden. Und da sprechen wir jetzt also nicht von Lockdown Light oder also wie in Deutschland oder sogar richtigen Lockdowns wie in Frankreich oder Spanien. Und da haben also, sie weisen darauf hin, das ist also keine Literaturzusammenstellung oder sonst irgendwas, sondern mehr, wenn man so will, so eine Art Strategiepapier, ja, oder Strategiezusammenstellung. Aber sie haben sich dazu Gedanken gemacht, welche Teile des Lebens denn von solchen Maßnahmen betroffen sein könnten. Und da haben sie 8 Gebiete, 8 Aspekte herausgegriffen. Und da geht es zum einen, also ich zähle die einfach mal auf und die Schlusssätze sind sich relativ ähnlich. Aber es geht natürlich um die sogenannten Bedingungen, ich habe das direkt übersetzt, Bedingungen des frühen Lebens. Also was passiert mit den Lebensbedingungen im Kindesalter? Ja, welche Konsequenzen haben Schulschließungen, haben Schließungen der Vorschule? Und zusammengefasst kann man sagen, dass man relativ schnell zu dem Schluss gekommen, Schulschließungen, also Gesundheit Ja, auch wieder Stichwort, die Perspektive ist nicht nur die Eindämmung eines Virus, sondern die Perspektive ist auch, okay, was ist verträglich mit der gesamten Volksgesundheit? Und es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Gesundheit und beziehungsweise Lebenserwartung. Ja. Und das heißt, wenn man Kindern den Zugang zur Schule verwehrt, ja, und auch zur Vorschule schon, hat das durchaus Konsequenzen für den weiteren Lebensweg. Und das ist was wir uns schwer vorstellen können, aber das, weil wir vielleicht erstens nicht diese Lebensrealität haben, sozusagen in der behüteten Mittelklasse. Aber auch, weil es, glaube ich, grundsätzlich, sagen Sie, es ist schwer, sich vorzustellen, dass das tatsächlich einen Einfluss hat. Aber es ist offensichtlich so. Und denn der nächste Punkt, Punkt 2 schließt sich dann daran an, wird Wissen, Kompetenz und Ausbildung genannt. Und das ist letztendlich sozusagen die weiterführende Ausbildung. Und da ist ein ähnlicher Schlusssatz, ja, dass wenn Leute nicht in der Lage sind, eine höhergradige Ausbildung zu erwerben, dass sie dann möglicherweise in einer prekären Lebenssituation enden, von der wir auch wissen, dass sie sich auf die Gesamtgesundheit auswirkt und damit auch sozusagen schlechtere Voraussetzungen schafft, auch sich in dieser Pandemie zurechtzufinden. Und dann als dritten Punkt, ne, Erwerbsarbeit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitsumgebung, wenn man arbeitslos ist, wirkt sich das auf einen selbst und auf die Familie aus. Wird auch negative Konsequenzen haben, dann als Anschlusspunkt, Punkt Nummer 4, Einkommen und Versorgungsmöglichkeiten. Das ist natürlich, wenn man nicht einer Erwerbsarbeit mehr nachkommen kann, kriegt man kein Einkommen, man hat Schwierigkeiten, sich zu versorgen. Das fällt dann womöglich auf den Staat zurück. Ja? Also da entstehen sozusagen Sekundäreffekte, aber auch natürlich auf die eigene Psyche und auch das physische Wohlergehen. Wohnraum, ja, einmal mehr, ich wohne hier bequem mit meiner Frau in einer Vier-Zimmer-Wohnung mit noch einem kleinen Hosenscheißer. Wir beide, also gut, ich jetzt nicht, aber meine Frau hat einen Job, in dem sie relativ unkompliziert im Homeoffice arbeiten kann. Die Leute, die Taxi fahren, als Putzkraft arbeiten, in der Altenpflege arbeiten und so, da kann man nicht über Skype-Konferenz arbeiten, sondern da muss man sozusagen physisch auf der Arbeit erscheinen. Und die nehmen dann und können dann aber gleichzeitig, gehen also ein Risiko ein, können aber dann gleichzeitig sozusagen durch beengten Wohnraum, ja, haben sie ein erhöhtes Risiko, eine eventuelle Krankheit mit nach Hause zu bringen und dann auch noch weiter zu verteilen. Und dann kann man sich halt vorstellen, Kinder, die in solchen beengten Lebensverhältnissen leben, wie sollen die ordentlich für die Schule lernen? Die haben vielleicht noch nicht mal, haben auch nicht die Möglichkeit, digital im Unterricht teilzunehmen.
Das bedingt dann wieder die ersten Punkte?
Bedingt dann wieder die ersten Punkte, ja. Stichwort beengter Wohnraum, keine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, ne, häusliche Gewalt spielt da eine Rolle. Dann und das dann akzeleriert durch Punkt 6, Lebensgewohnheiten, und da spielen vor allen Dingen natürlich Drogen, Alkohol eine Rolle. Ja, also das hat man gesehen, ja, dass haben wir am Anfang ein bisschen drüber geschmunzelt, dass vor allem der Alkoholkonsum in der Generation 70 plus hat zugenommen, weil die halt zu Hause bleiben mussten, ja, so, und halt dann auch häufiger mal noch ein Glas Wein extra getrunken haben, so, ne, und aber das spielt natürlich auch in anderen Generationen eine Rolle, und da sind es dann aber eher vielleicht nicht nur Alkohol, sondern tatsächlich Missbrauch illegaler Drogen, Spielsucht. Ja? Hier in Schweden ist Spielsucht, also sozusagen Handyspielsucht, ein richtiges Problem. Ja? Dass Leute also ihr Geld verballern mit Online-Spielen. Und wenn man die ganze Nacht zu Hause sitzt, nicht auf die Arbeit gehen kann, finde ich, braucht man nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass solche Leute dann vielleicht mehr Geld am Handy verzocken. Als vorletzten Punkt wurde dann noch Kontrolle, Einfluss und Teilhabe genannt, dass natürlich, also grundsätzlich erstmal die Pandemiesituation etwas ist, was sich für uns, also wo wir alle eine Art
Kontrollverlust
erleben, ja, weil das etwas ist, sozusagen, das ist zufällig entstanden, ja, und ergießt sich jetzt über die Welt und wir müssen es aushalten. Aber dann natürlich auch, dass wenn man zu Hause ist, nicht mehr am Leben teilnehmen kann, dass vielleicht Teilhabe, Stichwort, ist, spielt vielleicht viel für eine große Rolle für die Älteren, ja, die plötzlich nicht mehr rausgehen können. Jetzt kann man auch wieder schmunzeln, ne? Wir können jetzt nicht mehr Bridge und Buhl spielen oder so, sondern das ist jetzt alles tabu. Man kann auch nicht mehr, also zu Hochzeiten, ich weiß es nicht, ich war tatsächlich nie in einem Altenheim, ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, dann gibt es auch nicht sowas wie so ein Gemeinschaftssaal oder so. Ja, also das ist dann auch tabu, weil man verhindern will, dass nicht einer alle anderen ansteckt. Ja? Also und braucht es auch keine große Fantasie, um sich vorzustellen, wie sich das auf die Lebenswirklichkeit und das psychische Wohlergehen der Menschen auswirkt. Und als letzten Punkt wurde dann noch die gerechte Verteilung innerhalb des Gesundheitssystems angesprochen. Und das hat was damit zu tun, natürlich, also gibt es Verdrängungseffekte. Also worüber wir uns gewundert haben, ist, wo denn all die Herzinfarkte und die Schlaganfälle hin sind. Ja, das, weil der Anteil der Patienten wurde plötzlich geringer, aber das kann man ja nur schwer glauben, dass nur weil wir jetzt Covid-19 haben, die Leute weniger an Herzinfarkt und Schlaganfall erkranken. Also rein statistisch, oder es kann natürlich ein Zufall sein, dass das tatsächlich so ist, aber eher wahrscheinlicher ist, dass die Leute möglicherweise ihren Herzinfarkt zu Hause ausgesessen haben. Ja. Und dann aufgrund der Organisation des Gesundheitssystems hier, beziehungsweise, das ist einen ähnlichen Effekt, sieht man ja auch in Deutschland, dass viele geplante Operationen zum Beispiel aufgeschoben worden sind. Und dieser Berg, ja, den wieder abzuarbeiten, also wir waren vorher schon nicht gut, ja, es gab vorher schon Leute, die Ewigkeiten auf ihre Hüfte gewartet haben, aber das ist jetzt mit Sicherheit nicht besser geworden.
Also einfach diese 8 Punkte, die du da jetzt genannt hast, das sind einfach Dinge, über die sich in Schweden Gedanken gemacht wird von staatlicher Seite, um abzuschätzen, genau. Welche weiteren Konsequenzen es gibt. Und das, ja, das.
Genau. Also, dass man sozusagen immer im Augen, auch im Hinterkopf hat, dass, okay, was auch immer ich in der Pandemie mache, also auf der einen Seite natürlich muss ich das Infektionsgeschehen begrenzen. Auf der anderen Seite muss ich mir sehr gut überlegen, bisschen Trump-esque, ja, sozusagen, das Heilmittel darf nicht schlimmer sein,
ja, das,
als das Problem. Ja, ja.
So. Also es hört sich irgendwie so an, als ob wir hier den größten Corona, ich habe jetzt so den Eindruck, als ob das hier so mega kritisch gerade rüberkommt. Es ist einfach nur spannend, diese Unterschiede sich anzugucken, auch dass das staatlich betrachtet wird, so eine Untersuchung. Vielleicht gibt es die hier in Deutschland auch, die habe ich bislang nicht mitbekommen.
Ich glaube schon, es gibt auch, also ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass es keine Instanz gibt, oder ich sehe zumindest keine Instanz, wo das alles gesammelt wäre. Es gibt schon auch wissenschaftliche, stiftungsfinanzierte Einrichtungen, die sich
klar,
auch...
Klar, aber jeder einzeln zu seinem Bereich. Also dann gibt es Bildungseinrichtungen,
genau,
ne, so, die sich
genau,
damit beschäftigen, oder der Weiße Ring, also nenne ich jetzt mal, der sich mit den Folgen dann beschäftigt, welche häusliche Gewalt kann es geben, oder es gibt sicherlich noch weitere Organisationen, die das tun, aber so eine richtig extreme Zusammenfassung, weiß ich nicht, ob es die gibt. Falls sie jemand kennt, dann gerne an waserlaubeschweden@janzegal.de. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es solche Zusammenstellungen gibt.
Ja, mich auch. mir fällt halt keine Instanz oder keine Institution in Deutschland ein, in der das sozusagen gesammelt betrachtet wird. Und es wird sicherlich auch durch den deutschen Föderalstaat erschwert, ja, weil natürlich Im Prinzip ähnlich auch wie hier in Schweden, damit wir natürlich auch die Bundesländer selber entscheiden müssen, wie sie in ihrem, also wie vor Ort mit dem jeweiligen Infektionsgeschehen
umgegangen. Was ja prinzipiell wird. Auch gut ist, ne? Also es ist natürlich eine unfassbar schwierige oder immer eine herausfordernde Sache, so ein Föderalismus, einfach weil viele Interessen dann immer eine Rolle spielen. Aber in dem Punkt ist es ja eigentlich dann ein Vorteil, weil das lokale oder regionale Infektionsgeschehen dann auch gut im Blick ist und dort gezielter Maßnahmen getroffen werden könnten. Hm. Und auch natürlich teilweise getroffen werden. Also hier wird es nach Kreisen oder Landkreisen aufgeteilt, dann wird geguckt, wo gibt es die größten Probleme und wie gehen wir vor. Und dann kann auch geguckt werden, dass es möglicherweise das Infektionsgeschehen in einem Landkreis eben vor allen Dingen in der Kreisstadt oder sowas stattgefunden hat. Und dann kann man da die Maßnahmen vor allen Dingen treffen und nicht in den Randgebieten oder so. Das ist ja eigentlich dieser Föderalismus dann bis zur kleinsten Ebene runter, ist ja eigentlich... Ja, zahlt sich also ja glaube, dann auch aus. Sorgt auf der anderen Seite dafür, dass diese Unterschiede ja auch wieder zu Spannungen führen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Hamburg betrachtet, da wo ich wohne, da gibt es dann das eine Infektionsgeschehen und dann fährt man nach Norden über die Grenze in den Kreis Pinneberg, ich sag mal links Richtung. Ja. Dann war da das Infektionsgeschehen relativ früh relativ stark. Und hat den Inzidenzwert überschritten. Wenn man dann aber direkt nach Norden gefahren ist, da war der Kreis Segeberg, da war es dann eben nicht so schlimm. Und ja, das ist dann, da gab es dann viel weniger Restriktionen. Das ist natürlich auch wirklich manchmal nicht so leicht nachzuvollziehen und manchmal nicht so leicht zu begreifen, was gilt hier jetzt eigentlich gerade, wie muss ich mich hier verhalten, was ist anders zu dem Ort, aus dem ich komme. Aber gut, da hat man vielleicht auch eine Hohlschuld als Bürger, was ja auch richtig ist, wenn man irgendwie rumfährt. Führt aber alles nicht dazu, dass es das Ganze einfacher macht.
Naja, also ich finde, es stehen halt zwei Sachen gegeneinander. Auf der einen Seite, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir mit einem gewissen Maß an kognitiver Dissonanz leben müssen. Nämlich alle Regeln, die man aufstellt, haben natürlich ihren Ausnahme- oder ihren Sonderfall. Und das kriegt man ja erst raus, wenn man die Regel gemacht hat. Ne? Und gleichzeitig dürfen aber sozusagen das, wie soll man sagen, der grundsätzliche Regelnkatalog, und das ist der schwedische Ansatz, darf nicht so kompliziert sein, dass man ihn nicht versteht, weil nicht verstehen bedeutet nicht Akzeptanz. Ja, und damit folgt man den Regeln nicht. Und das ist der Grund, warum man sich von außen betrachtet relativ allgemein gehalten hat, aber der Hintergedanke war halt, so wie du das jetzt gerade beschreibst, ne, also dass man nicht ständig hoch und runter fährt und ständig sich überlegen muss, okay, welche Regeln gelten denn jetzt eigentlich und auch noch abhängig davon, wo ich bin, ja, sondern dass es eine homogene Gesamtstrategie gibt, ja, und jetzt ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir aber auch noch regionale Strategien. Und diese regionalen Strategien sind dann aber trotzdem, also Region Skåne ist relativ groß, ja. So, also das ist sozusagen, das ist jetzt nicht, wenn ich in die Nachbarstadt fahre, dass dann plötzlich wieder andere Regeln gelten, sondern das gilt jetzt in ganz Schonen. Ja?
Das ist ja eine regionale Besonderheit dann da in Schweden, weil einfach das Land auch größer ist, länger.
Ja, na gut, es gibt auch kleine Länder hier, ne? Also wenn die dann speziell irgendwas einführen würden, dann wäre das doch vielleicht ausgeprägter, ja, dass dann die sozusagen es dann doch immer passieren kann, dass du dich nur über 50 Kilometer bewegst und dann sich die Regeln plötzlich ändern. Aber so sozusagen, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, in Hamburg und Pinneberg und so, so ist das hier nicht. Und man muss halt auch sagen, die Regeln, die jetzt hier verschärft worden sind, die haben wir ja alle schon mal gehabt.
Ja, gut, so, also das ist ja wirklich. Auch so. Also, dass jetzt extrem neue Sachen dazukommen, ist dann nicht. Dann sind wieder nur 10 Leute zugelassen auf Feiern, 2 Haushalte und so weiter. Das kennt man schon. Also deshalb. Gut, ich glaube, für das Comeback, was wir dann heute gefeiert haben, ist dann auch mal gut. Also wir beobachten jetzt einfach mal, ob die Maßnahmen in Schweden dazu führen, dass ja die zweite Welle nicht so heftig wird. Und vor allen Dingen interessiert mich, wie es weitergeht mit den Intensivfällen und auch mit den Todeszahlen, weil das ja das große Problem war in Schweden. Und wir schauen auch mal hier auf Deutschland, wie das dann hier weitergeht und ob die Maßnahmen, die jetzt morgen besprochen werden, wahrscheinlich dann in den kommenden Tagen beschlossen werden, ob die diesen extremen Anstieg, der bislang stattgefunden hat, dann auch stoppt. Ich kann nur sagen, ich persönlich halte mich ja an alles, an alle Regeln und finde das ja auch prinzipiell in Ordnung. Das ist nur manchmal nervig und ich würde es gern manchmal ein bisschen besser verstehen, aber gut. Das ist.
Für mich zum Abschluss, also kleiner Fun-Fact, ich habe gerade nochmal geschaut, die Todeszahlen hier in Schweden sind tatsächlich von gestern auf heute runterkorrigiert worden. Also es war gestern 5.930, jetzt waren es 5.918. Also wir haben Leute zum Leben erweckt. Immerhin. Also so machen wir das hier in Schweden. Und
vielleicht geht es ja so weiter. Vielleicht ist dann Schweden irgendwann.
Genau, wir drehen alles wieder zurück. Genau. Schade. Und der zweite Teil, der ist mir
jetzt leider. Okay, wir haben besprochen, dass wir jetzt versuchen wollen, wieder so eine kleine Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass wir vielleicht alle 2 Wochen uns zusammensetzen und so einen Podcast machen. Falls ihr Anregungen habt, dann meldet euch und wenn ihr mal gucken, ob überhaupt noch wer hört. Grüße gehen natürlich an die treuen Hörerinnen und Hörer raus und vielleicht kriegen wir mal wieder ein paar Mails mit Themenvorschlägen und oder Hinweisen. Haben uns auf jeden Fall gefreut und ich würde sagen, dass wir uns dann demnächst wieder zur nächsten Folge zusammensetzen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal aus Hamburg nach Malmö, Jan. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Gleichfalls, ich danke dir auch noch an unsere Zuhörer. Also meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Wir sind für jede Inspiration zu haben. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
Bye, bye.
Macht gut.